Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Mein heutiger Gast in dieser Folge kommt aus der Schweiz, denn er war dort bis gestern noch im Urlaub. Ich begrüße zurück meinen altbekannten Podcast-Partner Kevin Schulte. Hi Kevin.
Ja, grüezi und hallo, wie der Schweizer sagt. Also ich freue mich auch zurück zu sein und bei der Anmod hätte man ja vielleicht auch auf die Idee kommen können, Stefan Belmont oder Marcel Walpen wäre zu Gast. Das passiert vielleicht in Zukunft auch, aber du hast ja dann noch die Kurve gekriegt, denn ich war nur im Urlaub in der Schweiz.
Jetzt glücklicherweise wieder zurück. Ich denke mal, die Hörer freuen sich. Die Gäste in den vergangenen Folgen haben das toll gemacht. Mir hat's großen Spaß gemacht. Das waren gute Folgen. Aber Kevin, du hast, so hast du es mir eben im Vorgespräch ganz durch die Blume suggeriert und durchblicken lassen, im Urlaub auch ein bisschen was mit Darts zu tun gehabt. Also auch nicht komplett die Füße baumeln gelassen.
Ja, natürlich habe ich auch unter anderem mit Martin Schindler mitgefiebert und habe auch den Lauf von Gabriel Clemens jetzt am zweiten Urlaubswochenende sozusagen verfolgt. Aber viel spannender, das letzte Zimmer, was wir in unserem Schweizurlaub hatten, wir hatten so einen Roadtrip quasi mit dem Zug gemacht und das letzte Zimmer im Ort Lugano, ganz im Süden der Schweiz, war natürlich Zimmer 501. Also, das Wahnsinn. War doch ein Zeichen.
Das ist definitiv ein Zeichen, muss dann aber auch ein ganz schön großes Hotel gewesen sein, Zimmer 501. Da muss es schon das ein oder andere Zimmer für geben. Als du anfingst, dachte ich schon, jetzt kommt entweder 180 oder 501.
Nee, also ich hatte einmal tatsächlich das Glück, dass ich mal in einem Zimmer 301 war, aber drei Stockwerke hat ja auch fast jedes Hotel, aber dies war ein bisschen höher und im höchsten Stockwerk in Lugano Zimmer 501 und ich dachte mir, so kann der Urlaub dann auch enden.
Die Präsidenten-Suite.
Genau so ist es. Aber nicht im Kempinski. Die belegt natürlich jedes Mal Michael van Gerven, wissen wir doch.
Leider ausgebucht. Ja, Kevin, es ist viel passiert in dieser Zeit, wo du weg warst. Also wir hatten den Sieg von Martin Schindler. Du hast gesagt, wir hatten den Run von Gaga. Wir hatten die Asian Tour in Manila, jetzt wo du einmal nicht da warst. Aber wir hatten auch die Women Series und wollen da jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf schauen in dieser Folge. Kevin, was erwartet uns?
Ganz genau, also die Women's Series, da hast du noch was vorbereitet und zwar gibt es ein Interview mit der einzigen deutschen Teilnehmerin am vergangenen Wochenende in England mit Lara Fraerking, da hören wir nachher rein und ansonsten wollen wir die heutige Folge mal dazu nutzen, um uns die Major Races anzuschauen. Martin Schindler durch seinen Erfolg zuletzt in Riesa natürlich jetzt auch für alle Majors in diesem Jahr wieder qualifiziert, das sieht sehr gut aus. Gabriel Clemens schickt sich auch an, doch noch in die Major Races so richtig einzugreifen und wir wollen mal auf den aktuellen Stand schauen. Nach jetzt 8 Players Championship Events und 4 European Tour Events lohnt sich vielleicht auch mal ein erster zarter Blick in Richtung Weltmeisterschaft. Ja, ist noch lange hin, aber auch darauf schauen wir und vor allen Dingen wollen wir uns explizit mal die Team-WM in Frankfurt anschauen. Im Juni findet die ja wieder statt, wieder sicherlich mit 40 Teams. Die PDC hat sich noch nicht dazu geäußert, aber davon gehen wir jetzt alle aus und schauen mal, ja, auch wer in Litauen so die Nummer 2 ist, stand jetzt und wie viel Pfund es in Norwegen braucht, um neben Cor Dekker da in Frankfurt mit dabei zu sein. Natürlich schauen wir dann da auch ganz rund um den Globus und blicken mal auf die teilnehmenden Nationen und wer da vielleicht auch mal ganz neu reinrutschen könnte. Das sind so unsere Themen in der heutigen Folge.
Bevor es jetzt aber mit den Major Races und der Deep Dive Thematik losgeht, haben wir hier noch eine Kleinigkeit, über die wir vorher noch einmal sprechen wollen und es geht um den werten Mann namens Joe Cullen, der sich in einem Interview und dann gestern auf Twitter ein bisschen echauffiert hat über die Turnierverteilung, was in unseren Augen nicht so ganz nachvollziehbar ist. Also begonnen hat das Ganze, um das aufzurollen, mit einem Interview mit Online Darts, was er gegeben hatte, wo er sich geäußert hatte dazu, dass so viel auf dem EU-Festland stattfinden würde und dass für ihn nicht so schön wäre, er müsste so viel reisen und es wäre viel weniger in England mittlerweile und so weiter und so fort, insbesondere bei den Players Championship Turnieren, wo man ja sagen muss, es gibt 6 Players Championship Turniere auf deutschem Boden und 24 nicht mal in UK, wie er immer sagt, sondern auf englischem Boden, was für alle Engländer einfach ein Riesenvorteil ist und dass die European Tour halt nicht in der UK stattfindet, sollte, glaube ich, relativ klar sein. Also von daher, ja, da so ein bisschen echauffiert über eine Thematik, die irgendwie, ja, da hat er ein Fass aufgemacht aus dem Nichts, was wir auch irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen können.
Es ist halt erstmal ja faktischer Nonsens, weil der Hauptteil, wie du sagst, eben nach wie vor, zumindest von den Players Championship Events in England stattfindet. Dementsprechend kann man das schon mal ganz schnell abräumen und ja, ich frage mich auch, ob da jetzt immer noch so ein bisschen Frust mitspielte in diesem Interview der Klatsche zuletzt zum Beispiel beim Run von Martin Schindler, da ist er ja ordentlich früh gestoppt worden in Riesa und Joe Cullen ist ja auch immer jemand, der sich in der Vergangenheit dann auch schon mal über das ein oder andere Publikum beschwert hat, auf deutschem Boden zum Beispiel, steht ihm nicht gut zu Gesicht. Ich glaube, er sollte sich auf andere Dinge konzentrieren, als so einen Schwachsinn von sich zu geben. Wir haben auch lange überlegt, ob wir das überhaupt thematisieren wollen, aber wir dachten jetzt einfach mal, das ist jetzt ein Thema, das geht da in Twitter-Steil und dieses Interview wird viel zitiert und es ist ja halt ein so absurder Quatsch, dass es schon so absurd ist, dass wir fast drüber, aus diesem Grund drüber sprechen müssen.
Ja, es ist keine ernsthafte Diskussion, die man darüber führen kann, weil es halt wirklich de facto absoluter Nonsens ist. Und dann auch solche Aussagen, die er getätigt hat mit Why on earth would I think of players around me? I play for myself and couldn't care less about other players. Also das ist ja einfach schon irgendwie, weiß ich nicht, das hört sich schon fast ein bisschen arrogant an, weil ich meine, man muss ja mal einfach auch sehen, dass er als Engländer, wie viele Engländer auf der Tour, aus dem Mutterland England natürlich daher auch historisch bedingt den Vorteil hat, dass dort viele Turniere stattfinden, dann denkt doch jetzt mal bitte an einen Christian Perez oder an einen Matt Campbell, für die die Welt ganz anders aussieht. Natürlich sind das noch Einzelbeispiele und nicht die Mehrheit, aber Darts wird immer internationaler und dann mit solchen Aussagen zu kommen, quasi wie, warum müssen wir den Players Championship Turniere außerhalb von England spielen? Also da würde ich eher noch die Frage berechtigt finden, warum finden denn immer noch 24 von 30 Players Championship Turnieren in England statt? Also ja, Was ein Nonsens.
Zumal natürlich gerade die Spitzenspieler, und dazu zählt natürlich Joe Cullen, für die gilt, je globaler die Tour wird, desto mehr Geld ist im Umlauf und so, ist doch klar. Also die PDC hat diese Schritte erst dann forciert, als auch mehr Geld tatsächlich zur Verfügung stand, um mehr Geld zu verteilen, um den Sport globaler zu machen. Und davon profitieren ja vor allen Dingen die Spitzenspieler. Also deswegen ist es umso mehr eine quatschige Aussage. Aber gut, wollen wir Joe Cullen jetzt Joe Cullen sein lassen an diesem Punkt? Und ich glaube, er spielt jetzt auch in den Diskussionen, um die es jetzt geht, eher weniger eine Rolle. Denn ja, für die Majors, da ist er eigentlich auch überall qualifiziert. Wir können ja direkt mal mit dem Matchplay starten, Micha. Da ist Joe Cullen auf 15 in der Order of Merit, wäre also gesetzt, dementsprechend jetzt kein Name, über die wir jetzt so großartig sprechen sollten, denn wir werden uns ja sicherlich auf die Pro-Tour-Spieler fokussieren.
Ja, also als Nummer 15 ist der Abstand da allerdings gar nicht so groß zu einem Stephen Bunting, der zum Beispiel aktuell die Nummer 17 ist, 20.000 Pfund dahinter. Dazu müsste man sagen, aber wenn Joe Cullen jetzt in der Main Order of Merit rausfallen sollte, müsste es noch über die Pro Tour Order of Merit reichen für das World Matchplay. Also da sicher mit dabei. Nach aktuellem Stand hätten wir beim World Matchplay Ricardo dabei, wir hätten Martin mit dabei und wir hätten Gaga, der mit 1.000 Pfund gerade hinter dem letzten Cut-Off-Platz ist. Also zwei, eventuell sogar drei Deutsche, wenn nicht noch etwas Brisantes passieren wird. Aber durch seinen guten Run jetzt am letzten Wochenende ist Gaga definitiv wieder in Schlagdistanz und das sind aus deutscher Sicht wirklich gute Neuigkeiten.
Ja, wichtig für einen Spieler wie Gabriel Clemens, der sich ja bis dato noch für kein Event hat wirklich sportlich qualifizieren müssen, beziehungsweise über den klassischen Qualifikationsweg kommen musste, ist es natürlich immer diese erste Runde zu überstehen. Das hat er zuletzt geschafft. Und gerade dieses Preisgeld macht sich jetzt einfach bemerkbar. Er ist jetzt auch nur noch 1.000 Pfund, vor allen Dingen hinter Callan Ritz. Und Callan Ritz ist für die beiden nächsten European Tour Events in Graz und Kiel nicht qualifiziert. Das heißt, Gabriel Clemens käme sehr, sehr einfach, zumindest mit einem Erstrundensieg bei einem der nächsten beiden Turniere, vielleicht jetzt schon am Wochenende in Österreich, zumindest mal an Callum Ritz vorbei. Richie Atthouse ist noch der Mann, der dazwischen ist, und Richie Atthouse spielt ja aktuell die Darts seines Lebens, also der schickt sich auch noch an, zum ersten Mal in seiner Karriere vielleicht sich fürs Matchplay zu qualifizieren. Es sind ja auch gar nicht mehr so viele Turniere jetzt bis Blackpool, 4 auf der European Tour, die noch in die Rangliste bis zum Cut-Off reinzählen, und 6 Players Championships.
Ja, Cut-Off ist am 7. Juli bereits, und als du Callum Ritz angesprochen hast, da muss ich auch sagen, das ist ein Spieler, der ist jetzt hier quasi provisorisch noch in dem Draw drinne, aber rein spielerisch für mich kein Spieler, der sich in diesem Jahr für das World Matchplay qualifizieren wird. Also da lief es in letzter Zeit sowohl privat als auch im Board nicht unbedingt zu 100%. Deswegen glaube ich, dass Callum Ritz dann noch rausfallen wird, und dann wird es ein enges Rennen zwischen Richie Atthouse und Gabriel Clemens. Ich würde es mir natürlich für Gaga mehr wünschen. Aktuell sehe ich das Momentum aber fast ein bisschen mehr auf der Seite von Richie Atthouse, weil da eben nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistung gekommen sind in den letzten Wochen. Aber es gibt auch noch mehr Spieler, die da mit in der Verlosung sind, wenn man ein bisschen weiter schaut. Andrew Gilding, Kevin Dötz, Mike Dedeker, Cameron Menzies, insbesondere Dedeker und Menzies, auch wenn sie ein bisschen weiter hinten stehen, aber das sind auch nur ein paar tausend Pfund, sind definitiv Spieler, bei denen auch wirklich was gehen könnte. Und dann gibt es dahinter natürlich auch immer noch weitere Spieler, wo mit einem großen Run man sich dann auch immer mal wieder in dieses Feld reinschieben könnte.
Nachteil vor allen Dingen für Dötz und Menzies, aber sie sind für beide Turniere auf der European Tour in Graz und Kiel jetzt nicht qualifiziert. Also da brauchen sie dann schon bei European Tour 7 und 8 einen Run oder einen großen Run bei den Players Championships. Ich glaube, das sind wiederum Spieler, denen man das zutrauen kann. Also so ein Halbfinale von Dötz oder von Menzies finde ich jetzt nicht ausgeschlossen bei der aktuellen Form. Gilding eher ein Sorgenkind, also kriegt aktuell seine Ergebnisse einfach nicht. Und er braucht jetzt vor allen Dingen auch das, was Gabriel Clemens zuletzt gelungen ist, nämlich zumindest mal einen Sieg im Auftaktspiel, im jeweiligen Auftaktspiel bei der European Tour.
Wenn du jetzt die tiefen Runs angesprochen hast, dann werfe ich auch noch mal ganz kurz einen Blick noch ein bisschen weiter, weil da sind noch 3 Namen, die mir ins Auge geschossen sind. Das sind Jermaine Vatimena, Richard Veenstra und Scott Williams. Das sind auch alles noch Namen, die zwar jetzt gerade relativ weit vom Cut-Off wegstehen, so roundabout 10.000 Pfund, was allerdings mit einem wirklich großen Run auf der European Tour oder bei den Players Championship Turnieren dann auch schon wieder sie in Schlagdistanz bringen könnte. Also da ist noch einiges möglich. Die Messe ist noch nicht gelesen beim World Matchplay.
Und vor allen Dingen, Vatimena spielt ja auch wirklich ein sehr gutes Jahr, hat ja schon gute Ergebnisse jetzt eingefahren auf der European Tour, gute Ergebnisse, die er jetzt vor allen Dingen bei den Players Championships braucht, denn für die nächsten beiden European Tour Events ist auch er nicht qualifiziert. Das gilt auch für seinen Landsmann Richard Veenstra. Ja, José de Sousa vielleicht noch ein letzter Name, der hier so ein bisschen unter dem Radar schwingt mit 6.000 Pfund Rückstand, aber ist natürlich auch fest drin auf der European Tour, vielleicht zweimal ein Achtelfinale erreichen und dann wäre er auch wieder im Rennen. Gut, schauen wir jetzt auf den World Grand Prix. Da sind ja dann noch deutlich mehr Turniere zu gehen bis zum Cut-Off, und zwar 8 European Tour Events und 16 Players Championship Turniere. Stand jetzt aus deutscher Sicht natürlich Ricardo Petrezko und Martin Schindler dabei und auch Gabriel Clemens. Seit dem letzten Wochenende hat er sich da ins professionelle Feld, ins Provisional Feld gespielt. Also 3
in das
deutsche
professionelle
erstmals,
Feld.
Genau, erstmals professioneller Dartspieler Gabriel Clemens. Nee, aber 3 Deutsche wären natürlich eine Premiere in Leicester. Das wäre eine tolle Geschichte und der Trend spricht ja auch vor allen Dingen jetzt für Gaga.
Schön wäre es. 3 aktuell provisorisch drinne. Du hast es gesagt, es ist noch ganz schön viel bis dahin. Cut-off ist am 30. September. Und das Erste, was mir hier in diesem Major Race ins Auge sticht, ist, dass Dirk van Dijvenbode aktuell nicht dabei wäre. Damit der höchstgesetzte Spieler, der nicht mit dabei wäre, als Nummer 17 der Welt. Die ersten 16 der Welt sind ja sowieso mit dabei und wäre dann nicht mehr über die Proto Order of Merit qualifiziert. Dort sind es 2.000 Pfund, die ihn gerade auf Platz 19 von Martin Lukman auf Platz 16 trennen, 23 zu 25.000 Pfund. Das wäre schon ein kleiner Upset, muss man sagen, aber die Leistungen wurden jetzt zumindest in der letzten Zeit wieder besser, sodass man sich, ich formuliere es mal so, nicht mehr ganz so viele Sorgen macht, wie man sie sich noch vor ein paar Monaten um Dirk van Dijvenbode gemacht hat. Trotzdem, ja, ich sag mal, ein Grand Prix ohne Dirk van Dijvenbode, das wäre schon schade.
Wobei ich finde, dass der ganz akute Trend in den letzten 3, 4, 5 Wochen dann doch eher wieder zurückgeht. Also zwischendurch hatte man das Gefühl, ja, der kommt jetzt wieder und hat wieder einige Facetten seines Spiels erlangt, aber zuletzt eher wieder ein Rückschritt. Vielleicht ist es auch ein Rückschritt, um dann wieder 2 nach vorne zu machen, will ich nicht ausschließen und es sind noch extrem viele Turniere zu gehen. Aber Dirk van Dijven wurde tatsächlich jetzt als 17. der Welt im Grand Prix Race, wäre er trotzdem nicht dabei, was ziemlich kurios ist, stand jetzt.
Ich würde aber mal so ein bisschen differenzieren zwischen einer wirklich fundamentalen Krise, die man hat, wo es wirklich gar nicht läuft und man wirklich Angst und Bange um die Leistung der Karriere hat und ja zwischen mal ein paar Wochen, wo es dann leistungstechnisch nicht ganz so gut läuft, weil es kann nicht nur immer bergauf gehen. Und diese Sorge um eine fundamentale Krise habe ich jetzt aktuell nicht mehr, wie ich sie bereits bei ihm einmal hatte, als wir über die Schulter, das Knie und mögliche Datitis gesprochen hatten. Also das sieht da zumindest schon mal wieder besser aus und da bin ich gespannt, was da bei Dirk van Dijvenbode noch gehen wird.
Und ein weiterer ziemlich großer Name, der sogar noch deutlich mehr Rückstand hat auf die aktuellen Qualifikationsplätze, ist Christoph Ratajski. Der ist bei 12.750 Pfund in der Pro Tour Order of Merit und damit mehr als 12.000 Pfund hinter Martin Lukman und in der großen Order of Merit eh schon unter ferner Liefen. Also da wäre er Stand jetzt die 26 im Grand Prix Race. Und Christoph Ratajski hat einfach auch zu viele seiner Erstrundenpartien oder seiner Zweitrundenpartien, weil er war ja sogar teils gesetzt auf der European Tour, hat er zuletzt verloren. Also da ist der Trend auch alles andere als positiv, aber auch da keine strukturellen Schwierigkeiten, die man jetzt ausmachen kann.
Finde ich auch noch wieder interessant, Richie Etthaus relativ tief drinne hier über die Pro Tour Out of Merit, sogar noch vor Gabriel Clemens, aktuell auf Platz Nummer 12. Also da zahlen sich die guten Leistungen aus. Also es ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ich bin wirklich mal gespannt, ob er seine gute Form fortsetzen können wird. Interessant vielleicht auch noch, Luke Littler in der Pro Tour Out of Merit aktuell auf Nummer 5. Glaubst du, dass er bis zum World Grand Prix sich in die Top 16 der Welt gespielt haben wird und dann gar nicht mehr über die Pro Tour rein muss in das Turnier?
Das würde ja über außerordentlich gute Ergebnisse auf der European Tour funktionieren können. Da müsste er dann aber wirklich mal so 3 Events gewinnen oder so, weil der Rückstand beträgt knapp 70.000 Pfund in der großen Order of Merit zwischen Luke Littler auf 25 und Joe Cullen auf 16. Realistischer dann vielleicht schon dieser ganz tiefe Run bei Matchplay. Matchplay-Finale und irgendwie noch ein European-Tour-Titel und dann würde das Ganze klappen. Ich würde jetzt aber dazu tendieren, weil auch gerade viele andere Spieler in einer guten Form sind und auch Spieler jenseits der Top 16, Gary Anderson, siehe letztes Wochenende, Martin Schindler davor das Wochenende, würde ich eher dazu tendieren, na, das wird schwierig, weil also ohne ein großes Matchplay-Ergebnis wird es schon fast gar nicht gehen. Deswegen, ich würde tendenziell sagen, Platz 19 am Ende oder so, knapp draußen, aber dann natürlich ab 2025 bei jedem Major sowieso in den Top 16 platziert.
Dann machen wir weiter mit dem wichtigsten der Major Races und zwar dem WM Race und das sieht aus deutscher Sicht aktuell gar nicht so verkehrt aus. Wir hätten Gabriel Clemens mit dabei, aktuell als Nummer 22, wir hätten Martin Schindler als Nummer 24 mit dabei, Ricardo als Nummer 32, das heißt 3 Deutsche gesetzt und wir hätten außerdem Lukas Wenig stand jetzt über die Pro Tour Order of Merit mit dabei. Also da hätten wir 4 Deutsche schon mal sicher bei der WM mit dabei. Über die Super League ist es natürlich jetzt nicht mehr sicher, aber 4 Deutsche und 3 davon gesetzt, das ist schon mal was, worauf man aufbauen kann.
Und definitiv lohnt sich jetzt der Blick in den nächsten Monaten auf Ricardo Pietrzko, denn ja, aktuell gesetzt, aber nur 2250 Pfund entfernt liegt Rian van Veen. Also das wird ein spannendes Rennen. Auch Luke Woodhouse hat eine gute Form in diesem Jahr, ist nicht so weit entfernt. Aber bei der spielerischen Qualität von Ricardo und ja, häufig war sie auch nicht da in diesem Jahr, aber die Ergebnisse dann zumindest sind gekommen, glaube ich schon, dass das ein realistisches Ziel ist, sein kann und auch sein muss, wirklich gesetzt zu sein im Ellipelli. Das wäre der nächste Schritt. Bei der zweiten Teilnahme gesetzt zu sein, ist auch alles andere als so verkehrt, ne? Und dann erstmals 3 Deutsche gesetzt, sicher in der zweiten Runde, dann mit nominell erstmal schwächeren Gegnern für den Einzug in Runde 3. Also das wäre eine wichtige Geschichte. Und Lukas Wenig auch da müssen wir natürlich drauf schauen. Das wird spannend bleiben und spannend werden. Ich traue ihm das schon zu, glaube aber, das wird bis zum Ende ein ganz, ganz enges Höschen. Und letztendlich muss man vielleicht auch sagen, das große Ziel sollte eher sein, auch 6 Deutsche dahin zu kriegen. Ne? Also bei dem aktuellen Szenario wären ja 5 sehr wahrscheinlich, wenn nicht Patrick Tringler oder irgendwie ein Stefan Belmont die PDC Europe Super League gewinnen würde, dann wären es ja schon 5 in diesem Szenario. Und dann irgendwie noch einen 6. dahin zu bekommen, jetzt wo auch selbst der Tourkarten Last Chance Qualifier kein Himmelfahrtsszenario mehr ist, wie wir an Florian Hempel gesehen haben. Also 6 sollten das Ziel sein für Deutsche im Ellipelli und gerade für Florian Hempel, wo ich ihn gerade anspreche, ist natürlich auch bitter gelaufen mit der ein oder anderen Verletzung oder Erkrankung in diesem Jahr, aber für einen Spieler wie ihn muss es der Anspruch sein, sich dieses Jahr auch wieder über die Proto zu qualifizieren.
Es ist noch extrem viel Zeit hin, aber wenn man mal auf dieses Race schaut, auch über die Pro Tour, ich sag mal, Pascal Ruprecht, Florian Hempel, Daniel Klose, Paul Krone, die sind alle noch in Schlagdistanz, also da kann noch ganz, ganz viel gehen, sind jetzt auch nicht super weit abgeschlagen vom Cutoff, das ist alles noch sehr, sehr eng beieinander, also es könnte schon gut sein, dass wir davon auch noch 1 oder 2 vielleicht sogar über die Pro Tour mit zur WM bekommen, dann, du hast es angesprochen, über die Super League, es ist kein fixer deutscher Qualifier mehr mit dabei, aber es ist schon noch relativ wahrscheinlich, nicht nur über die Anzahl der deutschen Spieler, sondern auch über die Anzahl der deutschen Spieler mit einem richtig guten Grundniveau in der Super League und dann der Last Chance Qualifier und dann gibt's ja auch noch den West Europe Qualifier, also tendenziell kann da sogar noch mehr gehen und ja, ich sag mal so, es würde mich fast wundern, wenn es nicht, also 5 werden es auf jeden Fall, aber es würde mich wundern, wenn es nicht 6 oder sogar mehr werden.
So sieht es aus, Stand jetzt mit der WM, aber es sind ja noch extrem viele Turniere zu gehen. In diesem Fall sind es die restlichen 9 European Tour Events und was sind es? 22 Players Championships, die noch gespielt werden müssen bis zum Ellipelli im Dezember 2024. Gut. Players Championship und European Tour Order of Merits sollten wir jetzt, glaube ich, nicht zu stark durchgehen, weil da ist einfach auch noch so viel zu gehen und da sind die Abstände noch so gering, gerade bei den Players Championship Turnieren, dass sich das nicht so richtig lohnt. Stand jetzt da aus deutscher Sicht wären es sogar nur 3, muss man sagen, das wären ja sogar weniger. Liegt daran, dass Lukas Wenig dort in der Rangliste relativ weit hinten liegt, weil er sich ja für 2 European Tours qualifiziert hat und die natürlich da in der Rangliste nicht zählen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Frankfurt. Mitte Juni ist ja gar nicht mehr so weit hin. World Cup of Darts mit, ja, sehr wahrscheinlich wieder 40 Startern. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie denn das Teilnehmerfeld Stand jetzt aussehen würde. Ziemlich klar ist, dass die Top-Nationen England, Niederlande, Wales und Schottland wieder gesetzt sein werden und damit erst im Achtelfinale ins Turnier einsteigen. Da kann sich auch gar nichts mehr dran drehen, weil die Abstände viel zu groß sind zu den weiteren Nationen. Aber spannend ist natürlich, dass sich Wales und Schottland nicht, Price Clayton, Wright Anderson, aber die Teams England und Niederlande verändern würden im Vergleich zum Vorjahr. Spannend bei der Niederlande, Michael van Gerven, wird er diesmal dabei sein oder irgendwie ja, so eine Zahn-OP dazwischen schieben oder sonst was anderes. Also ich setze da immer so ein kleines Fragezeichen hinter, weil Michael van Gerven und der World Cup, irgendwie ist das nicht so sein Turnier, wenn er nicht mehr mit Raymond van Barneveld zusammenspielen darf.
Ja, also ich habe da sogar ein großes Fragezeichen hinter. Irgendwie sträubt er sich nicht nur in Rotterdam, sondern auch beim World Cup ein orangenes Trikot anzuziehen. Deswegen, ich glaube irgendwie, dass es irgendwie auch da wieder eine relativ kurzfristige Absage geben könnte seinerseits und es dann das Duo aus Danny Noppert und Dirk van Dijvenbode geben würde, was natürlich spielerisch schon etwas, gerade auch mit der aktuellen Form von Dirk van Dijvenbode, einbüßen würde, aber ja, ich bin mal gespannt darauf, was daraus kommt, aber ich sag mal ja, die 4 gesetzten Nationen, wenn man sich das mal so spielerisch anschaut, sind alle schon wirklich in der Pole-Position, um da in diesem Jahr auch gut abzuliefern. Gut, Schottland mit so einem ganz kleinen Fragezeichen da dran, wie das spielerische Niveau gemeinsam aussehen wird, aber ansonsten sind das sind schon starke Paarungen.
Und vor allen Dingen England auch nochmal deutlich stärker als im Vorjahr, also dieses Duo Michael Smith Rob Cross hat irgendwie gar nicht gematcht, aber Michael Smith, Luke Humphries, bin ich erstmal sehr gespannt drauf, weil es das erste Mal überhaupt sein wird, dass wir Luke Humphries in einem Doppelformat sehen werden. Aber das hat schon enormes Potenzial und natürlich auch eine 180er Zugkraft etc., dass da die anderen Mannschaften auch durchaus überfahren werden könnten.
Könnte in meinen Augen nur noch überboten werden, natürlich von der Paarung wahrscheinlich für das Jahr 2025 bestehend aus Luke Humphries und Luke Littler. Das wäre nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber Kevin, du hast dich wirklich jetzt noch ein bisschen tiefer eingearbeitet in das World Cup Race, gestern auf der Rückreise aus der Schweiz, und hast da Listen und Tabellen durchforstet und kannst uns jetzt nochmal ein bisschen mehr sagen, auch zu Nationen, die nicht so direkt auf der Hand liegen.
Ganz genau. Erstmal noch die Nationen, die einen gesetzten Platz in der Gruppenphase haben, das heißt, die dort als Favorit in ihre Dreiergruppe gehen werden. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen: Belgien, Dimitri Vandenberg, Kim Heibrechts. Natürlich ein spannendes Thema, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Mike de Decker bleibt so diese 20.000 Pfund zurück, aber da muss man immer noch explizit drauf schauen. Das kann er auch noch wettmachen. Das ist sicherlich ein Spieler, der auch mal einen tiefen Run bei dem einen oder anderen Event wird haben können. Aber so viele sind auch nicht mehr zu gehen. Und dann wird einfach die spannende Frage sein, wird dieses Duo aus persönlichen Gründen vielleicht gesprengt, Vandenberg, Heibrechts, und dann würde natürlich Mike de Decker profitieren. Nordirland, das spannendste Rennen überhaupt mit Josh Rock und Daryl Gurney aktuell in der Pole Position. Rock wird zum ersten Mal dabei sein, aber Gurney, da ist die Frage, ob er die 5000 Vorsprung auf Brendan Dolan wird halten können. Definitiv spannend, dass wir da mal ein anderes Duo als in den vergangenen 10 Jahren sehen werden. Deutschland, Gabriel Clemens, Martin Schindler ist auch eine klare Kiste. Australien sowieso, Hatter und Whitlock. Irland, O'Connor, Barry. Österreich, Roby, John Rodriguez und Menzo Suljovic. Da wird sich auch nichts dran tun. Bei Polen haben wir eine Veränderung. Christoph Ratajski mit Radek Zaganski. Es sei denn, Sebastian Biawecki gelingt ein ganz tiefer Run bei European Tour Event Nummer 6 in Kiel. Tschechien wieder mit Gavlas und Sedlacek vertreten. Kroatien mit Boris Kritzmer und Romeo Gribavac, der sich ja für European Tour Events hat qualifizieren können und dadurch Kroatien auch gesetzt sogar im Vergleich zum Vorjahr. Frankreich ebenfalls gesetzt, ebenfalls eine Neuerung ist das, aber sie haben 2 Spieler auf der Tour mit Tricol und Labre. Die USA aktuell wären das Lorby und Leonard Gates. Jules Van Dongen ist aber nur 1500 Pfund zurück und hat ja anders als Gates die Tourkarte. Und wenn er das nicht mehr aufholen sollte, wäre das schon natürlich ein harter Fail. Schweden stand jetzt 16. Team gesetzt und ich glaube, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Oskar Lukasiak hat auf der European Tour gut performt, ist aktuell die schwedische 1. Jeffrey de Graaf, laut der Regelung von PDC Nordic and Baltic, wäre ohnehin dabei, ist aktuell aber nicht mal die schwedische 2, aber hat natürlich die Tourkarte und wird dementsprechend seinen Startplatz bekommen, laut der Regularien von PDC Nordic and Baltic. Und jetzt kommen wir dann wirklich in den richtigen Deep Dive rein. Und ich würde erstmal sagen, ich nenne die Nationen, die einen Tourkartenholder haben, die also definitiv dabei sein werden. Das sind Portugal mit de Sousa, das sind Lettland mit Rasma, Kanada mit Matt Campbell, Philippinen mit Perez, Dänemark mit Benjamin Reuss, Italien mit Turetta und Neuseeland mit Haupai Puha. Und besonders spannend sind in diesem Fall die Nationen aus Nordic und Baltic. Bei Lettland haben wir einen gewissen Valtas Melderis, der aktuell den Startplatz bekäme. Es sei denn, Dimitris Zukovs, den kennen wir noch, wird noch 125 Pfund bei den letzten beiden PDC Nordic und Baltic Turnieren aufholen. Also hast du jemals was von Valtas Melderis gehört?
Nein, leider noch nicht bis jetzt gerade. Ich finde es aber auch ganz schön wild, dass hier 125 Pfund den Unterschied machen, sich für den World Cup zu qualifizieren, weil es für den World Cup ja eben schon auch eine ganz gute Prämierung auch alleine schon nur für die Teilnahme gibt. Und natürlich das auch nochmal was Besonderes ist, wo man sich als Spieler dann im TV präsentieren kann und so weiter. Also ist das mit Lettland, wie gesagt, du hast gesagt, es gibt noch 2 Turniere von Nordic und Baltic. Ich habe es gerade nicht im Kopf, Kevin, gibt es noch European Tour Qualifier bis dahin? Also würde sich da nicht noch was tun können, falls sich ein Lette für die European Tour qualifizieren zu können, um dann an Schweden in der Setzliste vorbeizuziehen?
Genau das ist nicht der Fall bezogen auf Nordic und Baltic, weil die haben bei ihrem letzten Wochenende schon die European Tour Qualis bis zu European Tour Event 7, was das letzte vor dem Cut ist, gemacht. Für 7 hat sich Teemu Harju qualifiziert, wird auch gleich noch spannend, weil das ist ein Finne und bis dato dann eben der einzige Finne in der großen Order of Merit und damit erstmals qualifiziert beim World Cup. Aber daran wird sich nichts mehr drehen, es entscheidet sich rein auf der Nordic und Baltic Tour. Bei Dänemark, Da liegt Benjamin Reuß natürlich über die Tourkartenplatzierung ohnehin vorne. Den zweiten Platz werden Wladimir Andersen, Klaus Bendix Nielsen und Ivan Springborg unter sich ausmachen. Stand jetzt, es sei denn, da kommt noch irgendwie einer wie Kai aus der Kiste. Und da liegen wir aktuell bei Andersen bei 525 Pfund in diesem Race. Spannend ist ja auch, dass man das Race halt, das ist ja eine rollierende Order of Merit. Das heißt, man muss die letzten zwei Turniere aus dem letzten Jahr noch reinbeziehen. Und man muss sich das alles selbst zusammenrechnen, weil auf der eigentlich ansonsten recht gut gepflegten Seite PDC Nordic and Baltic fehlt leider das World Cup Race. Und deswegen war es auch eine relativ schwierige Kiste hier in der Recherche.
Eine Sisyphus-Arbeit. Aber hast du gut hinbekommen, Kevin. Vielen Dank für diesen Einblick, für diesen richtigen Deep Dive. Ein bisschen ist noch hin, aber World Cup haben wir auch schon in zig Folgen thematisiert. Ist ein Turnier, auf das wir uns beide diebisch freuen.
Ja, und tatsächlich gibt es ja bei diesem Nordic- und Baltic-Thema noch ein weiteres schönes kleines Unterthema, sage ich mal, denn bei Litauen würden aktuell 125 Pfund reichen, um beim World Cup dabei zu sein. Darius Labanauskas ist qualifiziert jetzt für Graz, dadurch in der Order of Merit und gesetzt. Und Mindaugas Barauskas und Laimis Zubavicius stehen beide bei 125 Pfund und da wird es sich dann auch entscheiden, wer der Doppelpartner von Darius Labanauskas sein wird. Bei Finnland haben wir Teemu Hajo qualifiziert und Nummer 2 über die Nordic and Baltic Tour natürlich wird Marco Kantele. Bei Norwegen ist noch alles offen, Kåre Dekker ist die 1 und mit 350 Pfund dort vorne kennt Göran Sivertsen. Und die beiden, die da in der Rangliste dahinter stehen, in der rein norwegischen Rangliste, die möchte ich einfach wegen dieser wohlklingenden Namen noch nennen. Thor Helmer Johansen und Andreas Rockstad. Wundervoll.
Wahnsinn. Könnten auch Charaktere aus irgendwelchen Marvel-Filmen sein. Also genau. Wahnsinnsnamen, die dort unterwegs sind. Dann würde ich sagen, um das World Cup Race zu konkludieren, drehen wir doch einmal nochmal den Globus ein bisschen weiter. Denn du hast dich nicht nur in den Nordic- und Baltic-Bereich eingearbeitet.
Ganz genau. Also um jetzt am Ende auf 40 Nationen zu kommen, müssen wir erstmal noch die Schweiz nennen. Natürlich Belmont ist da in der Order of Merit vertreten und es wird sicherlich auch einen Qualifier geben. Also vielleicht macht die SDC dann in diesem Jahr was, um da die Schweiz noch da drin zu haben. Natürlich wird sie auch dieses Mal vertreten sein. Lateinamerika wird vertreten erneut von Guyana, haben wir auch schon drüber gesprochen, denn da gab es ja dieses offene Qualifikationsturnier. Guyana hat sich erwartungsgemäß durchgesetzt mit Norman Madu und Sudesh Fitzgerald. In Asien haben wir auch eine Neuerung. Erstmals wird es ein Quali-Turnier geben am 19. Mai, wo 3 Startplätze ausgespielt werden. Einen sicheren Startplatz haben natürlich Darts Mutterland Bahrain. Unklar ist da, ob die Asien-Tour-Rangliste zählt oder die 2 Qualifikanten des Bahrain Darts Masters. Hasan Haji und Abdullah Sayed werden das. Also
Hauptsache, sie sind dabei. Also ja. Darts Mutterland trifft es ganz gut. Und ansonsten hätte der World Cup für mich ja auch wirklich gar nichts Ansehnliches. Ich wüsste nicht, warum ich ihn sonst schauen sollte.
Abdul Nasser Yusuf wird nicht dabei sein. Das ist natürlich aber ein ziemliches
Schreckszenario. Das ist ein großer Downer.
Absolut, ja. Absolut. China haben wir schon ein festes Team mit Xiaochen Zong und Liu Chenggan. Das sind die Premier League-Finalisten da in China. Bei Japan schauen wir einfach mal auf die Asien-Tour-Rangliste. Ryusei Atsumoto, ziemlich sicher dabei. Tomoya Goto wäre aktuell als Nummer 2 am Start, aber das ist noch ein enges Rennen. Shusuke Nakamura, Haruki Muramatsu und Saigo Asada haben dann noch die besten Chancen. Es finden noch 3 Turniere statt auf der Asien-Tour. Hongkong hat auch einen sicheren Startplatz mit Manlok Leung und Li Lok Yin, sollte da auch schon alles fix sein. Und ansonsten, hast du jetzt 3 Favoriten für den Asien-Qualifier?
Oh, da fragst
einfach
du
so
mich was.
Aus der Kalten?
Aus der Kalten. 3 Nationen möchtest du von mir haben. Hm? Die Philippinen.
Die sind ja eh dabei. Die hatte ich ja eben schon genannt, weil sie haben ja Perez als Tourkartenbesitzer.
Stimmt, du hast absolut recht.
Perez und Alexis Teulo wird sehr wahrscheinlich dann die Nummer 2 sein.
Dann gehe ich mit Singapur. Das wäre Nation Nummer 1. Boah, das ist echt schwierig. Dann Indien, aber da ist die Frage, wer spielt für Indien? Also, ja, Prakash Jiva ja immer noch gesperrt, für mehrere Jahre noch. Das wären meine 2 Favoriten. Hast du sonst noch irgendwen fix auf der Liste?
Also Singapur muss man natürlich auf dem Zettel haben. Indien auch. Nitin Kumar spielt ja auch eine gute Asien-Tour. Vielleicht Nummer zwei. Wen gibt's da noch? Amit Gilidwala war mal bei der WM. Solche Namen. Ne? Dann Bhav Patel, der letztes Jahr dann Indien
aber das ist für mich auch nicht das, ich weiß nicht, ob das Niveau reichen wird, um sich da durchzusetzen.
Ja, und vor allen Dingen, ob die überhaupt dabei sein werden, weil gerade hier ein Patel ist ja auch jemand, der gar nicht in Indien lebt. Also deswegen, alles schwierig. Singapur muss man auf dem Zettel haben. Wie gesagt, Thailand war ja 2023 eingeladen worden. Und ansonsten, wir haben Iran sicherlich auch mit zumindest zwei Spielern, die halbwegs kompetitiv da unterwegs sein werden. Zuletzt hatten wir einen Spieler aus Brunei. Da fehlt mir jetzt aber die Idee, wer da die Nummer zwei sein könnte. Ja, vielleicht die Vereinigten Arabischen Emirate.
Hast du den Namen von dem Spieler aus Brunei auf dem Zettel? Ich habe es gerade auf Dart Connect offen, aber ich traue mich eigentlich gar nicht, den Namen abzulesen.
Oh Gott, das war so ein ganz langes Ding, ne? Ist mir
ich
bei Twitter aufgefallen.
Ich versuch's, aber es tut mir leid, wenn ich hier den Namen falsch ausspreche. Akhmud Hamdi bin PJ Massor. Also das waren sechs verschiedene Namen. Also Wahnsinn.
Ganz ehrlich, Brunei braucht einen zweiten Dartspieler, auch wenn der jetzt erst anfängt zu spielen. Alleine für den Moment, dass John McDonald und oder Philipp Brzezinski diesen Namen nennen müssen. Also
und er hat wirklich nicht verkehrt gespielt. Er hat wirklich nicht verkehrt auf der Asian Tour. Also da waren Averages mit dabei, da stand dann auch die 8 vorne. Also das ist dann schon ein Niveau, wo ich sage, zumindest jetzt für einen Spieler, das kann schon eher in den World Cup Qualifier reichen als für indische Qualifikanten.
Also ich freue mich insgesamt auf diesen 19. Mai, weil wir da eben ein sehr enges Rennen haben werden. Also es fehlt so dieser ganz klare Favorit. Würde ich auch Singapur gar nicht mal sehen, also weil hinter Paul Lim dann auch lange nichts kommt. Mongolei muss man wirklich auf dem Zettel haben. Malaysia habe ich noch nicht genannt, vielleicht auch Südkorea. Also da können wirklich so 7, 8 Nationen wirklich um diese 3 Startplätze kämpfen. Und in diesem Szenario am Ende wären noch 5 Plätze offen. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, welche Nationen denn 2023 dabei gewesen sind, jetzt in unseren Berechnungen aber noch fehlen. Das sind folgende. Island, ich würde sagen, die fallen auch wirklich raus, weil Norwegen hat ja den Startplatz jetzt aufgenommen oder eingenommen von den Isländern. Und dann sind Ungarn, Südafrika, Spanien, Gibraltar und die Ukraine noch dabei gewesen. Ungarn ist sowieso safe, die haben einen European Tour Standort. Südafrika ist natürlich auch sicher dabei. Spanien, auf die wird man auch nicht verzichten. Und ich denke auch Gibraltar, das Letzte, was die PDC Gibraltar noch übrig lässt, nachdem man das European Tour Event abgezogen hat, ist dann sicherlich der World Cup Startplatz. Dann wären wir bei 39. Island, wie gesagt, dürfte raus sein. Norwegen ersetzt sie. Die Ukraine halte ich für sehr fraglich. Vielleicht rutscht Kenia rein. Ich droppe ja dieses Thema seit Monaten hier immer mal wieder. Setze ich diesen kenianischen Akzent hier und ich glaube, das wäre eine Überlegung wert.
Definitiv. Es könnte so sein. Wir werden es bald erfahren, sind gespannter drauf. Und gerade jetzt nochmal, weil du ja mich auch hier spontan eben gefragt hast, welche 3 Nationen ich sonst noch aus Asien da sehen würde. Ich bin hier nebenbei, während du philosophiert hast, einige Listen und einige Spielpläne von der Asian Tour durchgegangen. Und da ist mir aufgefallen, auch an den unterschiedlichen Standorten, wo die Asian Tour jetzt 3-mal stattgefunden hat, es gibt gar nicht so viel verschiedene Nationen aus Asien, die immer wieder an diesen Turnieren teilnehmen. Also das sind relativ die gleichen Nationen, die dort insbesondere in den späteren Turnierrunden immer wieder auftauchen.
Definitiv. Gerade die Philippinen sind ja immer stark vertreten und die Japaner und ansonsten, dann wird es auch schon eng, ne? Gerade quantitativ.
Ja. So schaut es aus. Dann würde ich sagen, machen wir damit einen Haken hinter die Major Races, haben da jetzt einmal einen ausführlichen Blick drauf geworfen und kommen jetzt wieder von Asien und aus aller Welt zurück nach Europa, nach England oder wie Joe Cullen sagen würde, nach UK, denn dort fand die Women's Series statt und da hast du es im Vorfeld, im Beginn dieser Folge schon einmal richtig angesprochen, haben wir nochmal auditiv einen kleinen Deep Dive, denn ich habe mit Lara Fräking gesprochen, die einzige Deutsche, die dort am Start war.
Genau, und bevor wir dieses Interview jetzt von dir hören, vielleicht nochmal der ganz kurze Blick, ja, du hast ja mit Jan Toden auch schon drüber gesprochen, aber man muss sich das immer nochmal zu Gemüte führen. Bo Greaves gewinnt dieses Event Nummer 7 am Sonntag, ohne ein einziges Leck zu verlieren. Also das war für mich dann auch so eine dieser, ich sag mal, Erkenntnisse in meiner Abstinenz, dass es da immer wieder neue Rekorde gibt, auch jetzt von ihr in einer Phase, wo es ihr zumindest nicht mehr so leicht fällt, Turniere zu gewinnen, weil es einfach deutlich kompetitiver ist. Also wir haben ja im Prinzip so ein Viererrennen zwischen Bo Greaves, Fallon Sherrick, Noah Lyn van Leeuwen und Mikuru Suzuki um die zwei WM-Plätze. Und das ist ja dann schon mal eine ganz andere Situation. Und in dieser dann zum ersten Mal ein Turnier auch ohne ein einziges Leg zu verlieren, zu gewinnen, fand ich dann schon ziemlich beeindruckend.
Definitiv beeindruckend. Und du hast es angesprochen, gerade in dem WM-Race, die Plätze 2 bis 4 sind echt eng zusammen, also von 5.900 über 6.300 bis 6.900 Pfund. Da kann sich wirklich noch sehr, sehr viel tun über die kommenden Events. Bo Greaves hat sich jetzt ein bisschen vorne abgesetzt, kann sich aber auch noch nicht in Sicherheit wiegen, aber so ist jetzt Normalität wieder hergestellt und die Women's Series Order of Merit sieht aus, wie wir sie kennen.
Und dann würde ich sagen, das angekündigte Interview von dir mit Lara Fräking, da hören wir jetzt rein und danach melden wir uns nochmal kurz zurück, binden die Folge ab und es gibt auch noch eine Information zur My Dart Coach Championship.
Und passend zur Women's Series sitze ich jetzt hier mit Lara Fräking. Lara, du warst bei der Women's Series in England mit dabei als die einzige deutsche Starterin an diesem Wochenende und hast dort einige Erfahrungen sammeln können. Erst aber einmal ganz kurz hallo und erzähl doch einmal gerne noch 2, 3 Worte zu dir. Wie bist du denn zum Dartsport gekommen und woher kennen wir beide uns denn auch schon ein bisschen länger?
Ja, also hallo erstmal. Ich bin Lara Fräking. Ich bin 20 Jahre alt. Komme aus der Nähe von Hannover und zum Dartsport gekommen bin ich im Jahr 2019. Und zwar über Bekannte habe ich gemerkt, dass es hier in der Nähe Dartvereine gibt und bin da dann einfach mal zum Training gekommen. Und dann habe ich meinen Spaß am Sport gefunden. Ja, woher wir beide uns kennen, und zwar durch den Marvin Koch. Und zwar ist das nämlich mein Partner und der Marvin ist ja auch bei My Dart Coach im Management und daher haben wir beide uns kennengelernt.
Genau, quasi über Marvin schon häufiger gesehen auf der Development Tour und weiterem, weil man muss sagen, das ist leider gar nicht so häufig, dass jemand wie du als Frau so viel bei der PDC mitnimmst. Also du hast ja in diesem Jahr wirklich viel gespielt, hast die Q-School gespielt, warst bei den Host Nation Qualifiern da, warst jetzt bei der Women's Series, nimmst das alles auf dich, also spielst da schon wirklich viel, Hut ab dafür. Jetzt aber zu dem zurückliegenden Women's Series Wochenende, es waren die Events 5 bis 8. Wie sah denn so ein Women's Series Wochenende in England für dich aus? Mit der Reise, mit der ganzen Ankunft, mit dem ganzen Drumherum? Ist ganz interessant, weil, wie gesagt, du warst die einzige deutsche Starterin.
Ja, also für mich ging es am Freitag los. Tatsächlich mit meiner Mama das erste Mal als Unterstützung. Und wir sind von Hamburg ausgeflogen nach Manchester. Hatten leider ein paar Probleme anfangs beim Flug, mussten nach einer halben Stunde umkehren, nachdem wir eigentlich pünktlich gestartet sind, weil wir einen Druckabfall hatten. Hatten dann insgesamt 2,5 Stunden Verspätung und sind dann irgendwann gegen 19 Uhr ungefähr im Hotel erst angekommen, statt 14, 15 Uhr. Das war natürlich ein bisschen stressig, aber ich habe trotzdem versucht, einfach das Beste zu sehen. Am besten einfach nicht sich ärgern oder das negativ sehen, damit man auch dann entspannt am nächsten Tag in seine Spiele reingehen kann. Dann haben wir den Abend erstmal ausklingen lassen, weil es dann ja schon am Samstagmorgens losging. Bis 9.30 Uhr war dann Meldeschluss. Das heißt, wir sind erstmal entspannt zum Frühstück unten gegangen, haben uns dann einen Uber gerufen, damit wir zum Spielort kommen. Und dann habe ich angefangen, mich erstmal ein bisschen warm zu werfen. Und habe erstmal auf das Draw gewartet, um zu gucken, wie so meine Gegner aussehen, gegen wen ich dann spielen darf. Und ja, dann bin ich da ins erste Turnier reingestartet.
Wie würdest du sagen, ist die Stimmung so auf der Women's Series? Also du hast natürlich jetzt auch den Vergleich zur Q-School, zur Development Tour. Würdest du sagen, die Stimmung nur unter Damen ist dort eine andere, als sie sonst vielleicht bei gemischten Turnieren sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, bei den Frauen ist das alles sehr familiär, sage ich mal. Also irgendwie gibt es ganz viele Gruppen, und alle mögen sich, alle umarmen sich, alle knuddeln sich, sag ich mal. Ja, total freundschaftlich wirklich auch. Wenn man mal verliert und sauer ist, dass man dann trotzdem auch noch danach zusammen am Tisch sitzt und Spaß hat. Und ja, total familiär. Und ich habe das Gefühl, bei den Männern ist es eher so, dass man sich dann doch auf seine eigenen Dinge konzentriert. Da ist es ja zum Beispiel auch intensiver, dass sich die Männer wirklich fast alle mit Kopfhörern auch warm werfen, sich auf ihr Spiel fokussieren. Und das ist bei den Frauen tatsächlich anders.
Es waren an diesem Wochenende 107 Starterinnen, die gespielt haben bei der Women's Series. Man muss dazu sagen, das Preisgeld bei der Women's Series ist ja so ein bisschen modular aufgebaut. Das heißt, wenn weniger als 128 Spielerinnen am Start sind, dann gibt es erst Preisgeld ab der Runde der letzten 32. Sind es 128 oder mehr, dann gibt es auch schon Geld für die letzten 64. Für dich ging es leider nicht ins Preisgeld. Es waren leider 4 Auftaktniederlagen. Lass uns ein bisschen über deine Leistung sprechen. Ja, was ist dir von diesen Spielen insbesondere im Gedächtnis geblieben und wie ordnest du deine Leistung ein?
Ja, man muss sagen, ich hatte tatsächlich ein leistungstechnisch eher schwaches Wochenende. Ich bin ins erste Turnier rein, kannte meine Gegnerin nicht, bin aber mit einem sehr guten Gefühl auch eigentlich reingegangen. Warmwerfen lief gut und ja, das erste Turnier war leistungstechnisch so okay, könnte besser sein, bisschen was auf Doppel leider liegen lassen, das war auch wirklich mein größtes Problem an diesem Wochenende tatsächlich, einfach die Doppel. Ja, im zweiten Turnier hatte ich dann wieder eine Gegnerin, die ich tatsächlich nicht kannte, aber die war sehr leistungsstark, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Spielerin. Und da konnte ich mein Spiel gar nicht ans Board bringen, also bin weder im Score reingekommen, auf Doppel hatte ich leider tatsächlich gar keine Darts, einfach weil mein Score dafür zu schwach war. Aber habe ich dann natürlich auch abgehakt und das dritte Turnier war für mich das schwierigste auf jeden Fall. Da hatte ich eine schlagbare Gegnerin für mich, habe vom Average, glaube ich, so 6 Punkte auch sogar höher gespielt und habe einfach viel zu viel auf Doppel liegen gelassen. Und darüber habe ich mich natürlich geärgert, weil ich diesen Sieg unbedingt einfahren wollte. Hat dann leider nicht gereicht. Und im vierten Turnier konnte ich dann tatsächlich meine Leistung ans Board bringen. Bin mit dem letzten auch zufrieden auf jeden Fall. Hatte dann aber auch tatsächlich eine starke Gegnerin. Und ja. Ja, einmal Top 64 gestartet.
Ja, da aber bei dem zweiten Turnier dann, wie gesagt, auch eine starke Gegnerin gehabt, die fast 75 im Schnitt gespielt hat. Das ist für die Women's Series gerade für so eine Auftaktpartie schon echt sehr ansehnlich. Das ja erste Turnier am Sonntag, sprich Women's Series Event Nummer 7, für dich sicherlich ärgerlich. Das hast du gesagt, spielst 6, fast sogar 7 Punkte höher im Schnitt als deine Gegnerin, verlierst mit 4-2 gegen Jane Robson. Das ist natürlich ärgerlich, aber dann, wie gesagt, am Sonntagnachmittag konntest du wenigstens nochmal deine Leistung bringen. Es war eine 1-4 Niederlage gegen Sarah Brown, aber was ziehst du aus diesem Wochenende? Was nimmst du da so an Erfahrung und positiven Gewinn mit raus?
Ja, also mir ist auf jeden Fall das mit den Doppeln nochmal wirklich im Kopf geblieben, dass ich da vielleicht einfach mir doch nochmal mehr Zeit nehme. Das habe ich jetzt daraus gelernt. Ich bin dann doch manchmal einfach zu schnell zum Board gegangen vielleicht oder einfach zu übermütig und da vielleicht einfach wirklich vorher nochmal durchatmen. Und sonst würde ich einfach sagen, jeder hat, denke ich mal, mal ein schlechtes Wochenende. Man kann nicht jedes Turnier einfach seine Leistung bringen und wenn es dann einfach mal nicht sein Wochenende ist, dann nicht in ein paar Monaten da nochmal so drauf zurückschauen und sagen, ah nee, hier hatte ich jetzt ein so schlechtes Wochenende, sondern einfach sagen, okay, war nicht mein Wochenende. Abhaken, das Positive mitnehmen, einfach auch, dass man nochmal wirklich gut aus diesem Wochenende rausgegangen ist, das war mir auch wichtig. Und dann einfach sagen, gut, es klappt beim nächsten Mal und da gebe ich dann Vollgas und bereite mich vielleicht auch ein bisschen mehr drauf vor mit noch mehr Training oder genau, oder anderen mentalen Tipps.
nochmal ein paar kleine Themen auf der Women's Series abseits von dir und deinem Spiel. Wie nimmst du so die absolute Topspitze auf der Women's Series wahr? Also wir hatten Bo Greaves, die bei Event Nummer 7 natürlich komplett durchmarschiert ist und alles in Grund und Boden gespielt hat, ohne Leckverlust. Aber wie nimmst du auch Bo wahr oder auch die gesamte Spitze? Ist es enger geworden? Siehst du das auch so auf der Women's Series?
Ja, also ich finde, auf jeden Fall ist das Niveau schon mal deutlich besser geworden. Generell auch, gerade die Topspitze, die besteht ja aus den ersten drei mit Bo Greaves, Fallon Sherrock und Mikuru Suzuki. Aber auch die, die danach kommen, zum Beispiel Lisa Ashton, die ja auch wirklich sehr groß ist vom Namen, ist tatsächlich in der Rangliste auf dem 5. Platz, glaube ich, aktuell. Und es sind zum Beispiel auch welche aufgetaucht, auch wieder dieses Wochenende, die man vorher noch gar nicht kannte. Zum Beispiel die Gemma Hayter heißt sie, glaube ich, hat bisher noch nicht wirklich gespielt und hat auch direkt sehr viel Preisgeld auch eingefahren. Und es ist definitiv enger geworden, das Niveau auch deutlich besser. Ja.
Was glaubst du, warum so wenige Spielerinnen aus Deutschland bei der Women's Series mitspielen und gerade auch den Weg nach England auf sich nehmen? Also wir hatten an diesem Wochenende ja, glaube ich, auch noch zwei DDV-Turniere in Bingen, die parallel stattgefunden haben. Das ist sicherlich vielleicht auch ein Grund, dass manche Spielerinnen gesagt haben, ich fahre eher dorthin. Aber im Generellen ist die deutsche Beteiligung auf der Women's Series ja schon eher mau. Was glaubst du, woher rührt das?
Ich kann es mir tatsächlich auch nicht so wirklich erklären. Ich finde einfach, ja, wie du schon sagst, das DDV-Turnier war jetzt natürlich unglücklich auf den gleichen Termin gelegt. Aber sonst finde ich einfach, dass man es einfach probieren sollte. Ich glaube, da fehlt vielleicht in manchen Punkten auch einfach der Mut. Vielleicht auch durch Selbstzweifel. Das hatte ich zum Beispiel am Anfang persönlich auch, wo ich dachte, weiß ich nicht, ist vielleicht noch für mein Niveau einfach nicht das Richtige. Aber wenn man es dann einfach mal probiert, man kann sich nur steigern, auch die Erfahrung, die man damit nimmt. Das ist was ganz Großes, wirklich. Man fühlt sich total anders, wenn man vor dieser blauen PDC-Wand steht und dann vielleicht auch seine ersten Spiele gewinnt. Das ist einfach ein Gefühl, was unbeschreiblich toll ist, wo man sich einfach selber auch gut pushen kann. Und ich glaube, einfach dieses Selbstvertrauen ist vielleicht einfach ein Punkt, was manchen da fehlt, dass man sich da vielleicht einfach noch nicht rantraut.
Du hast vorhin gesagt, dass die Stimmung an sich sehr gut und sehr familiär ist. Ohne jetzt hier nochmal das komplette Fass aufmachen zu wollen zu der Thematik, wie ist denn die Stimmung auf der Women's Series rund um das Thema um Noah Lynn van Leeuwen? Ist das ein bisschen was auf der Women's Series vielleicht auch so zwei Lager hervorruft und so ein bisschen spaltet? Also wir haben beispielsweise ja auch eine Dieter Hetman, die sehr leistungsstark und aber trotzdem auch sehr meinungsstark unterwegs ist. Dann aber jetzt auf Twitter auch gesagt hat, dass sie immer dann aufhören wollte, wenn ihr Darts keinen Spaß mehr macht. Und rund um die aktuelle Thematik würde es ihr nicht mehr so viel Spaß machen. Und sie würde jetzt auch überlegen, ob das vielleicht langsam irgendwann für sie der Fall ist. Ist das was auf der Women's Series spaltet in zwei Lagern? Oder ist das dann doch am Turniertag eigentlich gar kein Thema?
Es ist tatsächlich schwierig zu beurteilen, da Noah Lynn van Leeuwen, jeder hat, wie gesagt, so seine Gruppe. Und sind wirklich zwei Meinungen teilweise. Also viele sitzen bei ihr, halten zu ihr akzeptieren sie einfach so, wie sie ist. Und dann gibt's halt aber auch wiederum die anderen, die sich da wirklich einfach von ihr fernhalten, also auch wirklich an einem anderen Tisch sitzen und auch von den Gesprächen einfach nicht so präsent sind. Also ich finde schon, dass man da das merkt, dass sich das so ein bisschen spaltet.
Dann noch eine Frage jetzt zum Abschluss für dich. Wie geht's denn für dich weiter hinsichtlich der PDC und der Women's Series? Wie machst du weiter? Was steht als nächstes an?
Ja, ich habe mir tatsächlich dieses Jahr das erste Mal vorgenommen, so wirklich intensiv PDC zu spielen. Hat bisher ja auch gut funktioniert. Bisher, wie du schon am Anfang erwähnt hast, habe ich echt viel gespielt auch. Gerade auch jetzt bei der Next-Gen-Tour werde ich auf jeden Fall angreifen. Werde da möglichst alle Turniere spielen und natürlich auch bei der Development-Tour auf jeden Fall die in Deutschland. also in Hildesheim. Und die Qualifier, die in Deutschland stattfinden, werde ich auch auf jeden Fall spielen. Und bei der Women's Series mache ich das so ein bisschen abhängig, auch Deutschland auf jeden Fall. Und England mache ich immer so ein bisschen abhängig, wie gerade mein Leistungsstand ist. Und auch wie es im Portemonnaie, sage ich mal, gerade aussieht. Das ist natürlich auch ein Punkt, der da eine Rolle spielt, weil es ist schon natürlich auch ein bisschen kostenaufwendig mit den Flügen und den Hotels, sage ich mal.
Lara, ganz herzlichen Dank dir für die Einblicke hinter die Kulissen der Women's Series. Dir viel Erfolg auch noch bei den weiteren Turnieren, was ansteht bei der PDC und auch abseits davon. Und wir hören uns bestimmt in der Zukunft mal wieder. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und vielen Dank auch an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen mit dem Einblick in die Women's Series. Und nochmal an die deutschen Frauen, traut euch, geht euren Weg, ist egal, was die anderen sagen, stellt euch hin, probiert vielleicht erstmal Deutschland aus, damit ihr ein Gefühl für die PDC habt, so habe ich es gemacht. Und wenn ihr dann merkt, es ist was für mich, dann nehmt auch ruhig mal England mit. Keiner sagt da was. Und wenn mal ein schlechtes Spiel dabei ist, Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Phasen.
Danke dir.
Gerne.
Danke auch von meiner Seite aus an Lara fürs Dabeisein. Einmal in England auf der Women's Series und hier im Checkout Sport 1 Darts Podcast. Ja, ist am Ende auch nochmal eine wichtige Message, die sie losgelassen hat, dass sich die Frauen schon trauen sollten, da auch mitzumachen. Ne? Also wir erleben natürlich gerade bei den Turnieren in Deutschland, gibt es ja dann auch immer einen Block im Jahr, da sind dann sehr, sehr viele am Start. Und ja, es ist auch immer mit sehr vielen Kosten verbunden. Aber ich glaube, man hat aus dem Gespräch entnommen, Micha, vielleicht auch nochmal so deine Hauptfakten aus dem Gespräch, aber ich finde, man hat aus dem Gespräch entnommen, dass es sehr, sehr wertvoll sein kann, diese Turniere auch in Vielzahl mitzugehen, auch wenn man jetzt da sportlich keine großen Bäume ausreißen wird, aber man wird natürlich trotzdem besser, wenn man vor allen Dingen nur mit diesen guten Leuten da in einem Turnier spielt, wenn man dann da auch irgendwie so ein bisschen was aufsaugen kann. Ich glaube, das kann sehr wertvoll sein.
Ja, definitiv. Also selbst wenn man da sich denkt, ich bin jetzt noch nicht kompetitiv genug, ich habe das Spiel dafür noch nicht, was auch immer. Es ist ein dummer Satz, es sind 30 Euro ins Phrasenschwein von mir aus, aber man gewinnt immer an Erfahrung und man nimmt das einfach mit. Lara hat gesagt, es ist was anderes, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn man bei der PDC da an dieser blauen Wand steht, wenn man da seine Darts wirft. Und das sind einfach Erfahrungen, die sollte man mitnehmen und da sollte man sich aufmachen, weil nur so wird man langfristig besser. Man kann trainieren, was man möchte. Am Ende sind es die Turniere, die man spielen sollte. Und gerade die Women's Series ist für Frauen eine super Möglichkeit, um diesen Einstieg zu bekommen, ohne direkt, ich sage das jetzt mal so, ins Haifischbecken bei der Development Tour, bei der Q-School, was auch immer, mit 200, 300, 400 anderen Spieler und Spielerinnen geworfen zu werden. Deswegen ist das eigentlich eine echt super Möglichkeit. Und ich denke, wenn da halt nochmal so ein paar Leute mehr mitspielen, ich habe das ja auch angesprochen, dann stockt die PDC das Preisgeld ja nochmal auf. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob da jetzt am Ende 120 oder 128 Spielerinnen mit dabei sind. Also deswegen, Lara hat das richtig gesagt, einfach trauen und hingehen, spielen, Erfahrung sammeln.
Und hingehen, spielen, Erfahrung sammeln, das gilt auch sicherlich für einige Akteure bei der My Dart Coach Championship. Das wäre jetzt der Übergang zum letzten kleinen Thema der heutigen Folge. In der letzten Woche wurden ja schon heiße Informationen hier gedroppt. Was hast du für heute vorbereitet?
Ja, letzte Woche war es Adrian Geiler. Ich habe gesagt, Adrian Geiler ist die größte Katze bei uns im Sack, die jetzt draußen ist. Jetzt aber nochmal so ein paar weitere Infos, denn jede Woche gibt es ja hier bei Checkout ein paar kleine Leckerbissen zu My Dart Coach Championship. Und in dieser Woche werfen wir einfach nochmal einen Blick auf den Turniermodus und die Fakten, bevor dann in der nächsten Woche wieder was sehr Interessantes kommt. Jetzt mal so ein paar kleine Zwischeninfos. Also lasst uns das noch einmal bewusst machen. Wir haben 384 Spiele auf 64 Turnierboards. Zusätzlich bauen wir noch eine gute Menge an Practice Boards auf. Also an Practice Boards wird es auch nicht mangeln, um sich da einzuwerfen und warm zu halten. Und jetzt zum Turniermodus. Wer das noch nicht bei uns von der Turnierwebsite kennt, ansonsten findet ihr auf mydartcoach.com/mydartcoach-championship2024 alle Informationen. Gespielt wird in Sechsergruppen, wobei die ersten vier jeweils weiterkommen für die K.O.-Phase. Jeder hat also mindestens 5 Spiele Und dann ab der K.O.-Phase von den letzten 256 geht es bis ins Finale weiter und die Distanzen werden von der Gruppenphase im Best-of-Five-Modus kontinuierlich gesteigert bis zum Finale Best-of-Eleven. Ich glaube, das ist ja ein würdiger Turniermodus. Alles Weitere kann man bei uns auf der Website nachlesen. Und Kevin, für dich als kleinen, wie soll ich das sagen, Turnierplan-Enthusiasten, hört sich das gut an oder nicht? Du bist da ja schon ein bisschen mehr drinne in solchen Spielplänen und liest dich da immer mal wieder gerne ein.
Ja, ich bin grundsätzlich erstmal ein Fan davon, in der Gruppenphase auf eine bestimmte Anzahl an Spielen zu kommen. Und das ist ja auch hier trotz dieser großen Ausweitung der Teilnehmerzahl nochmal auch im Vergleich zum letzten Jahr definitiv gegeben. Also jeder mit mindestens 5 Spielen und dann straight K.O. auch die Distanzen nicht zu lang. Also da gibt es jetzt keine Veränderung. Das Finale nach wie vor Best of 11 Legs und die Runden von Achtelfinale bis einschließlich Halbfinale über Best of 9 Legs. Also das gefällt mir gut und es ist ja offenbar auch eine Überlegung, noch ein Turnier für diejenigen zu veranstalten, die es gar nicht erst in die K.O.-Runde schaffen.
Richtig, das haben wir auch im letzten Jahr, als du da warst, auch schon so gemacht. Und zwar, dass man überlegt, ein Lucky-Loser-Turnier zu machen. Das kann ich jetzt noch nicht final bestätigen, aber wir sind da in den letzten Planungen für, dass man sagt, für die Spieler, die es nicht geschafft haben für die K.O.-Runde, dass man da trotzdem nochmal ein Lucky-Loser-Turnier anbietet. Dafür haben wir auch einfach genügend Boards am Ende in der Halle. Es gibt insgesamt für das Hauptturnier 4.000 Euro Preisgeld. Also das, wie gesagt, auch nochmal so ein kleiner Leckerbissen. Und in der nächsten Woche, ich habe es eben angeteasert, gibt es dann ein paar Infos zu, ja, ich habe es mal genannt, interessanten Personen und Partnern, die vor Ort sein werden. Denn da gibt es einige Personen und Unternehmen, auf die ihr euch freuen könnt, die auch bei der My Dart Coach Championship vor Ort sein werden. Und was euch alle sehr traurig stimmt, Kevin Schulte ist leider keiner von diesen Personen.
Nein, privat verhindert, aber ein unaufschiebbarer, unverschiebbarer Termin. Da muss dann leider sogar die My Dart Coach Championship hinten rüber fallen. Ja. Also,
wenn ich jetzt hier erzählen würde, was dieser unverhinderliche private Termin ist, ja, dann würden die Zuschauer beim Dreieck springen.
Es ist eine kleine Urlaubsreise und die kann ich aus familientaktischen Gründen nicht verschieben, um es so nebulos zu halten. Also an dieser Stelle würde ich sagen, das war dann doch wieder eine recht lange Folge. Hatten wir gar nicht so erwartet, aber wir hoffen, es hat euch gefallen, auch mit diesem inhaltlichen Deep Dive Gen Frankfurt, World Cup of Darts. Wir sind über Malaysia, Singapur, Guyana, die Schweiz bis zur My Dart Coach Championship am Ende gekommen. Also es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und nächste Woche sprechen wir dann, gerade am Mittwoch, explizit über das Turnier in Österreich. European Tour an diesem Wochenende, European Tour Event Nummer 5 Österreich, finde ich, macht immer besonders Spaß. In diesem Jahr leider ohne Roby, ohne Menso.
So schaut es aus, Kevin. Ich würde sagen, damit beschließen wir diese Folge für diese Woche. Dann viel Spaß mit der European Tour und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao, macht's gut.